Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Zu Das Gespräch begrüßt sie Ingrid Heinzelmeier. Kann KI, also künstliche Intelligenz, auch Seelsorge? So ist unser Thema heute. Stellen Sie sich vor, ein Chatbot, das ist so ein kleines programmiertes Ding, das erlaubt rund um die Uhr das Chatten mit einem technischen System, eben einer künstlichen Intelligenz. Können aber die Ratschläge von dieser Maschine Menschen helfen in innerer Not? Und wenn ja, ist das Seelsorge, wenn kein direkter Kontakt zu einem anderen Menschen bestand? Kann man über einen Nachrichtenwechsel mit einer Maschine am Ende sogar mit Gott in Berührung kommen? Ich spreche heute über künstliche Intelligenz als Werkzeug für praktische Theologie und auch seelsorglichen Alltag mit Professor Peter Zimmerling aus Leipzig. Hallo Peter, herzlich willkommen im Studio von ERF Plus.
Hallo Ingrid.
Du bist gerade im Ruhestand angekommen, was aber nicht bedeutet, dass dein Terminkalender deswegen leer wäre, und hast trotzdem Zeit gefunden für ein weiteres Gespräch. Danke dir schon mal dafür. Wenn man sozusagen in den Ruhestand verabschiedet ist, wie sieht dann, jetzt in deinem Fall, deine Zeiteinteilung aus? Bücher und Forschen gehören auf jeden Fall weiter dazu.
Jetzt zunächst mal ändert sich gar nichts, weil, wie wir so schön sagen, ich mich im kommenden Sommersemester noch einmal selbst vertrete, also das volle Programm unterrichte.
Das heißt, es gibt noch keinen Nachfolger für deine Tätigkeit.
Das steckt dahinter. Aber auf der anderen Seite freue ich mich, einfach etwas freier zu sein, meine Termine auch selbstbestimmter legen zu können und vielleicht auch solche neuen Felder wie etwa KI und Seelsorge etwas intensiver mir anschauen zu können.
Dieses Thema künstliche Intelligenz ist ja erst in den letzten 2 Jahren so richtig ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Gibt es praktische Erfahrungen mit KI im Bereich Seelsorge, die dir bekannt sind, die auch sozusagen eine Grundlage jetzt für deine Forschungen, für deine Überlegungen zu diesem Artikel, den du da geschrieben hast, waren?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass es vor allem Erfahrungen mit KI in einem Nachbarfeld der Seelsorge gibt. Ich meine jetzt im Raum der Therapie oder unterschiedlicher therapeutischer Richtungen. Und da ist es tatsächlich so, dass in der therapeutischen Ausbildung, also der Ausbildung zum Therapeuten oder zur Therapeutin, KI probehalber zum Einsatz schon heute kommt und eben auch ansatzweise in bestimmten therapeutischen Interventionen. Also immer ist es wohl so, dass KI als Ergänzung fungiert und nie als Ersatz für Therapie. Und in der Seelsorge ist es noch viel zurückhaltender bisher.
Wir wollen erstmal christliche Seelsorge uns anschauen. Was ist das jetzt aus deiner Sicht? Das war ja und ist auch Teil deines Unterrichts. Christliche Seelsorge betrifft ja nicht nur die Seele des Menschen.
Das ist das eine. Also das Seelsorge, wenn wir uns Jesus selber anschauen, da wird das schon deutlich, im Grunde genommen alle Dimensionen des Menschseins umfasst. Also natürlich unsere Seele, auch unseren Geist, unser Denken, sage ich mal, aber eben auch die körperliche Dimension. Das sieht man ja schon an den vielen Heilungen, die Jesus durchgeführt hat, die in den Evangelien überliefert werden. Also Seelsorge hat den Menschen insgesamt als Gegenüber. Aber es kommt dann noch etwas anderes dazu. Ich verstehe tatsächlich von einem etwas engeren Seelsorgeverständnis her Seelsorge, jedenfalls kirchliche bzw. christliche Seelsorge, als Seelsorge, ich sage mal, unter dem offenen Himmel Gottes. Also es muss irgendwie in diesem Gespräch, wenigstens von Seiten des Seelsorgers, der Seelsorgerin, diese Offenheit, dieses Hören auf Gott gegeben sein. Das heißt nicht, dass jetzt jedes seelsorgliche Gespräch ein geistliches Gespräch im expliziten Sinne sein muss.
Also nicht nur von den Aussagen der Bibel gefüttert.
Ja, oder es kann sein, dass zur Seelsorge zunächst einmal einfach die säkulare Beratung gehört. Und dass erst im Laufe, ja, ich sag mal von mehreren seelsorglichen Gesprächen, diese Dimension des Himmels mit eingespielt werden kann. Das ist ja früher der frommen Seelsorge so vorgeworfen worden, dass sie mit dem Holzhammer gewissermaßen das Evangelium da eingebracht hat. Das haben wir gelernt seit den 1970er Jahren. Das ist lieblos, gerade bei säkularen Menschen, die noch kein Gemerk, kein Sensorium für geistliche Dinge haben. Aber ich möchte festhalten, dass christliche Seelsorge diese Offenheit für Gott, für Jesus Christus haben muss und natürlich nach Möglichkeit auch nach Ansatzpunkten sucht, ja, wo ist das Evangelium für einen Menschen hilfreich?
Jede Seelsorge hat aber auch ihre Grenzen, denn kein Mensch kann den anderen Menschen erlösen, zum Beispiel von der Not der Gottesferne in seinem Herzen.
Also auf jeden Fall ist es so, dass was uns gelingen kann, ja, im seelsorglichen Gespräch, dass wir die Botschaft des Evangeliums, die können wir, ich sag mal, bis zum Trommelfell bringen bei unserem Gegenüber. Aber vom Trommelfell zum Herzen, also dass ein Mensch jetzt ja bewusst und willentlich das fassen kann, was ihm im Evangelium von der Liebe Gottes zugesagt wird, das ist dem Heiligen Geist vorbehalten. Der muss dem Menschen, sage ich jetzt mal, das Herz auftun. Und zwar uns allen immer wieder neu. Aber es besteht diese Möglichkeit. Und ich finde es wichtig, dass das nicht an dem Seelsorger oder der Seelsorgerin liegt. Deswegen, weil das doch die Freiheit des Seelsorgesuchenden auch schützt. Ja, wir können das nicht machen. Ja, er bleibt unmittelbar zu Gott. Es ist Gott, der in seinem Geist, durch seinen Geist, ihm das Verständnis öffnen muss.
Das ist eigentlich ähnlich wie bei dem Gebet um Heilung.
Da heißt es ja schon bei Jesus in Gethsemane, aber dein Wille geschehe. Also wir haben das nicht in der Hand. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass das ein Segen ist und gar nicht irgendwie ein Defizit, sondern ja, wir sind ja, wenn es gut geht, so Brunnenputzer, also damit die Leitung gewissermaßen, im Bild gesprochen, zwischen Gott und einem Menschen wieder frei wird. Aber wir können nicht selber diese Leitung sein wollen.
Damit frisches, lebensspendendes Wasser ankommt.
Wo ist es?
Dort, wo die Seele hungrig und durstig ist. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn das geschieht, dann ist nicht nur die Seele verändert am Gesunden, sondern das umfasst dann auch den ganzen Menschen.
Oder es hat vielleicht etwas vorsichtiger gesprochen, Auswirkungen auf den ganzen Menschen. Vielleicht auch nicht immer sofort. Es ist ja oft ein längerer Prozess, aber das kann man sich ja vorstellen, dass wenn jemand kaputte Nerven hat, jetzt so etwas pauschal gesagt. Und wenn er zum Frieden findet mit Gott, mit sich selbst, mit seinen Nächsten, dass das auf Dauer auch Auswirkungen haben kann und wird wohl sogar auf den Zustand seines Nervenkostüms, dass er irgendwie ein Vertrauen fasst ins Leben und dass sich anfängt, da manches zum Besseren zu entwickeln.
Auch neue Energie für seinen Körper.
Dass es psychosomatische Auswirkungen hat.
Ja. Wir haben das jetzt so ein bisschen umrissen, was Seelsorge im christlichen Sinne ist, welche Rolle dabei der Erlöser, Jesus als Erlöser spielt und sein Heiliger Geist. Dir ist es wichtig zu sehen, dass Seelsorge auch von Anfang an, also von der Zeit von Jesus oder vielleicht auch schon vorher, Medien gekannt hat, also Mittel. Welche Werkzeuge sind das, an die du da denkst?
Das ist im Grunde genommen für mich sogar der Hauptgedanke, um zu verstehen, welche positive Rolle KI, künstliche Intelligenz, im Rahmen der Seelsorge haben kann. Weil ich eben glaube, dass die Seelsorge grundsätzlich gar nicht ohne Vermittlungshilfen auskommt. Und wenn wir die Bibel uns etwas anschauen, dann merken wir ja, dass auch Gott offensichtlich nicht ohne Vermittlungshilfen auskommt, um sich einem Menschen kundzugeben. Also im Alten Testament ist das klar, war das Mose oder vorher schon die Erzväter, zu denen hat Gott gesprochen und die haben dann wieder gewissermaßen das, was sie von Gott gehört haben, an das Volk weitergegeben.
Also es waren Menschen als Vermittler.
Das ist richtig, aber sehr schnell bei den Propheten wird es deutlich, aber auch schon bei Mose ist es ja so, dass das von Gott ihnen Gesagte, das ist schriftlich niedergelegt worden.
Und diese Tafeln mit den Geboten waren dann das mobile Heiligtum, das Israel auf seiner Wüstenwanderung bei sich trug.
Und gleichzeitig aber eben auch, es waren Steintafeln, also ein ziemlich, könnte man sagen, totes Medium. Ja, es ist, aber Gott kann durch seinen Geist Menschen von der Wahrheit dieser 10 Gebote zum Beispiel überzeugen und sie dazu bringen, die zu halten und zu erleben, dass dadurch ihr Leben beispielsweise in Ordnung kommt oder einen guten Gang geht. Und im Neuen Testament ist das natürlich dann noch viel deutlicher, dass Paulus ja im Grunde genommen im Wesentlichen Briefseelsorge geübt hat. Und diese Briefseelsorge, die haben wir eben heute in den Briefen des Neuen Testaments vor uns. Und das ist ja der Grundbestand des Neuen Testaments, ist auch der älteste Teil. Die Evangelien sind etwas später hinzugekommen. Die brauchte man am Anfang nicht, jedenfalls nicht in der heutigen Gestalt, wie wir sie haben.
Man hatte ja noch Augenzeugen, die erzählt haben.
Genau. Und deswegen kamen die als zweites. Aber die Grundlage, könnte man sagen, des Neuen Testamentes sind aufgrund seelsorglicher Anfragen von Gemeinden an Paulus im Wesentlichen geschriebene Briefe.
Also Briefe waren Mittel, Medien, übrigens noch recht lange. Ich erinnere mich, als ich beim ERF in den 80er Jahren angefangen habe, da gab es eine Abteilung, die Briefe an Hörerinnen und Hörer geschrieben hat und das waren nicht wenige.
Und da würde doch niemand dahergekommen sein damals und gesagt haben, das ist keine richtige Seelsorge, weil das nicht im persönlichen Gespräch war. Ich habe selber solche Seelsorge erfahren durch Briefe und muss sagen, die ist in mancher Hinsicht tiefer gegangen sogar als Seelsorge im Gespräch, weil ich da konnte ich etwas nachdenken drüber und bevor ich antwortete, habe ich natürlich auch überlegt. Also es war mehr das Medium, das mir damals, ich war auch etwas gehemmt, das passte besser zu mir als das persönliche Gespräch.
Ja, daneben gab es dann das Telefon und ich erinnere mich, dass ich auch selbst irgendwo Fragen hatte, ob man bestimmte Dinge, was jetzt den Glauben an Jesus angeht, am Telefon so besprechen kann. Irgendwo fand ich das als Jugendliche ein bisschen unnatürlich, weil man sich eben nicht sehen konnte. Und heute gibt es nicht so viele Briefe, es gibt auch nicht mehr so viele Telefongespräche, aber wir chatten und chatten und chatten.
Ja.
Und das ist vielleicht jetzt schon ein Schritt in Richtung Kontakt mit der künstlichen Intelligenz, weil formal ist es zunächst mal das Gleiche, ob man seine Frage an einen Menschen stellt und von dem die Antwort bekommt oder dann eben, wie wir gleich sehen werden, von der Maschine, von der künstlichen Intelligenz. Wie beurteilst du diese Entwicklung?
Also ich würde sagen, die ist irgendwie folgerichtig. Und nach meiner Überzeugung ist es ja so, dass vom Schöpfungsauftrag her, also als am Anfang der Bibel, da steht ja, dass die Menschen übrigens nicht bloß der Mann Adam, sondern auch Eva, sie bekommen beide diesen sogenannten Herrschaftsauftrag über die Welt. Wir wissen heute, dass wir diesen Herrschaftsauftrag sehen müssen, vom nächsten Kapitel her dann auch, im Sinne von bebauen und bewahren. Aber es ist doch immer auch eine gewisse Herrschaftsfunktion damit verbunden. nicht eine Tyrannei. Herrschaft ist ja nicht automatisch schlecht, würde ich sagen. Autorität auszuüben.
Leiten, lenken, zum Ziel bringen.
Kann sehr notwendig sein, ja. Das merkt man spätestens, wenn irgendeine Katastrophe eingetreten ist. Da muss es jemand geben, der einen kühlen Kopf behält und die richtigen, in dieser Situation notwendigen Anweisungen geben kann. Und wenn das drei verschiedene tun, dann geht es schief, ja. Und von daher gesehen glaube ich, dass von Anfang an zum Menschsein dazugehört, immer weitere Räume zu entdecken. Das wollte Gott so, sag ich mal. Das ist vielleicht für einen kleinlichen Menschen schwer nachzuvollziehen. Aber Gott hat offensichtlich, ist mit dem Menschen ein gewisses Risiko eingegangen. Und das Risiko bestand darin eben, spätestens nach dem Sündenfall, dass der Mensch diese ihm gegebene Intelligenz und Macht, er hat ja Anteil an Gottes Macht, dass er die missbraucht. Also nicht förderlich für andere Menschen, auch für sich selber, sondern dass die irgendwie umgekehrt werden, die Richtung umgekehrt wird. Und das ist für mich jedenfalls einerseits der Grund, warum ich jetzt nicht grundsätzlich gegen KI bin, aber natürlich durchaus auch die Gefahren sehe, die damit verbunden sein können. Aber es liegt irgendwie im Schöpfungsauftrag und in der Anteil, im Anteil geben Gottes an seiner Macht, seinen Fähigkeiten im Hinblick auf uns Menschen.
Peter, was für einen Unterschied macht es aus, wenn ich jetzt eine Frage habe, zum Beispiel, ich brauche Gottes Führung in einer Krise meines Lebens? Und ich stelle die jetzt über Social Media oder über ein Internetformularprogramm jetzt zum Beispiel an einen Mitarbeiter, der mit dem ERF verbunden ist. Mhm. Oder ich habe eine Maschine, die ist programmiert wie ein Theologe und stelle diese Frage hier. Wo ist da jetzt der Unterschied? Also ich habe das Experiment gemacht mit unserem Nicodemus AI vom Bible Server. Und als ich die Antwort gelesen habe, habe ich gedacht,
gar nicht so schlecht.
Nee, diese Antwort hätte ich mir auch geben können. Aber es war fundiert und hat im Prinzip das getan, was ich auch getan hätte, wenn jemand sich an mich gewandt hätte.
Also ich würde sagen, im Grundsätzlichen ist da kein Unterschied. Das ist jetzt meine These. Und das kann man ja daran sehen, sowohl bei dem einen, also wenn ich einen Menschen frage, wie wenn ich also eine Maschine letztlich frage, die irgendwie intelligent ist, weil
und
gefüttert.
Die vorbereitet ist.
Das ist natürlich das Entscheidende. Sie ist ja auch von Menschen vorbereitet letztlich. Es ist nur eine maschinell gebrochene menschliche Intelligenz, die in ihr steckt, ja. Aber
also viele Eingaben aus ähnlichen Aussagen werden zusammengeschaut und das Ergebnis dann als mutmachende Aussage auf den Weg geschickt.
Aber es ist doch bei beiden am Ende die gleiche Herausforderung für den Nutzer gegeben. Ich muss doch, wie die Jahreslosung sagt, alles prüfen. Ich kann ja doch auch als Christ, da ich da den Geist Gottes habe, kann ich doch nicht eine Antwort eines anderen Menschen, jedenfalls normalerweise, die kann ich doch auch nicht, ohne dass ich sie selber noch einmal vor Gott prüfe, die kann ich doch auch nicht eins zu eins übernehmen. Das ist doch dann geistlicher Machtmissbrauch, wenn das jemand verlangen würde.
Aber es funktioniert ja gar nicht, weil ohne das innere Hören, das innere Ja im Herzen eines Menschen würde man das vermutlich gar nicht akzeptieren.
Das würde ich mal wünschen für alle Christen. Das ist für mich mündiges Christsein. Und insofern würde ich sagen, ist gar nicht, es ist vielleicht graduell ein Unterschied, aber es ist nicht ein prinzipieller Unterschied zwischen diesen Antworten, weil sie auf Seiten, ich sage jetzt mal, des Seelsorgesuchenden oder des Ratsuchenden müssen beide Antworten geprüft werden.
Ich möchte es nochmal ganz konkret machen. Ich habe mir auch ein paar Stichworte aufgeschrieben von dem, was Nicodemus AI mir geantwortet hat auf die Frage, wie kann ich ein neues Leben in der Krise anfangen? Und dann hieß es, vertraue Gott, suche Gottes Führung im Gebet, suche Gemeinschaft mit anderen Christen, nutze die Krise als Chance. Und alle diese Punkte mit entsprechenden Aussagen aus der Bibel untermauert. Also, ich konnte daran nichts Verkehrtes finden. Du auch nicht, oder?
Nein. Ich würde sagen, da ist natürlich diese Maschine, die ist gefüttert worden mit entsprechenden, das ist ja überhaupt die Voraussetzung, dass KI funktioniert, mit entsprechenden Wissen, entsprechenden Erfahrungen von unzähligen Personen, ja.
Ja, das sind, ich habe nachgefragt, das sind in erster Linie die Wörterbücher und die Artikel und die Daten, die so auf dem Bibelserver auch schon drauf waren. Mhm. Und die Server stehen übrigens in der EU.
Ah, das ist ja schön.
Also keine transatlantische Geschichte, sondern mit europäischem Datenschutz. Und insofern kann man sich dem anvertrauen.
Ja, unter dem schon genannten Vorbehalt.
Genau. Prüfet alles und behaltet das Gute. Es gibt auch einen Film, der kommt auch in einem Artikel vor, also wird er erwähnt, und der steht auf der Mediathek der ARD. Better than human, besser als menschlich, Fragezeichen, Leben mit KI. Eine Franka Schönwand hat diesen Film gemacht und da werden eine junge Frau, ein etwas älteres Paar, das ein Kind erwartet, und eine ältere Dame werden in Kontakt gebracht mit einem KI-Pfarrer, mit einer KI-Therapeutin und mit einer KI-besten Freundin. Und sie kommen dann in Kontakt mit dieser Maschine. Sie dürfen Fragen stellen, bekommen Antworten, die sie dann mehr oder weniger gut akzeptieren können. Interessanterweise hat es bei der älteren Dame, die also mit dem KI-Pfarrer in Kontakt war, am besten geklappt.
Vielleicht darf ich das ergänzen. Ihr Hauptproblem ist ja das der Einsamkeit. Und sie sucht im Grunde genommen einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin. Und da leuchtet mir sofort ein, warum KI da besonders geeignet ist, ist halt immer zur Verfügung, Tag und Nacht. Ist schon auch so gefüttert, dass offensichtlich die ältere Dame, die übrigens da sehr sympathisch auch daherkommt, dass sie sich da verstanden fühlt von den Antworten.
Genau, also der Film ist jetzt auch durchaus realistisch. Die jüngste Frau, die also da die beste Freundin auf diesem Weg in der KI gesucht hat, die war am wenigsten angetan von diesem Experiment.
Das verstehe ich auch, warum das so ist. Weil die beste Freundin, die wird ja irgendwie, oder von der erwartet man, dass sie emotional reagiert. Und da kommt die KI offensichtlich an gewisse Grenzen. Also jedenfalls im Moment ist das noch nicht möglich, dass eine KI einen umarmt. Sie hätte einfach sich gewünscht, weil ja ihre Mutter, die ist todkrank, dass die beste Freundin sozusagen sie dann in den Arm nimmt. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass sie jetzt irgendwie Ratschläge bekommt, wie sie mit ihrem Kummer jetzt umgeht, sondern dass sie einfach spüren kann, dass da jemand ist, der bei ihr, zu ihr steht. Und das ist mir auch aufgefallen.
Das ist dann wahrscheinlich die Grenze auch.
Würde ich sagen, das ist eine wichtige Grenze, während wenn es stärker so um Information geht, wie das ja doch bei Therapien, da geht es natürlich auch um Empathie, aber es geht auch darum, ja, welche Strategien könnten mir jetzt helfen, beispielsweise aus meiner Depression zu finden. Und da ist vielleicht eine KI eher geeignet.
Also dort, wo es mehr um Vermittlung von Erkenntnissen, vom Zuspruch geht, geht's besser. Dort, wo Nähe und Gefühle, Empathie, sagtest du, gefragt sind, geht's natürlich nicht so gut. Wie hast du selbst diesen Film erlebt?
Also ich war erst ein bisschen skeptisch, das muss ich zugeben. Und ich kenne den Pfarrer auch zufällig, der dann da so als, also nicht den KI-Pfarrer, sondern den...
Das Vorbild.
Genau. Und ich habe erst so gedacht, na, der gibt sich dafür was her. Also ich war skeptisch einfach. Aber je länger ich mir den angeschaut habe und ich habe ihn dann mehrmals auch gesehen, fand ich einzelne Szenen besonders gelungen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, du hast gesagt, sie seien schon ein bisschen älteres Ehepaar oder ja, Ehepaar, die ein Kind...
Also keine Jugendlichen
mehr. Ja, keine Jugendlichen mehr, die ein Kind erwarten. Und da muss ich sagen, habe ich im Grunde genommen den KI-Pfarrer ein bisschen bewundert. Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass bei diesem schon ein bisschen älteren Ehepaar, das sich ein Kind wünschte, KI ihnen auf die Frage, wie sie mit dem der Fehlgeburt umgehen können, ja, eine geistliche Antwort eingespielt hat. Und da hat sich für mich gezeigt, das kann manchmal eine Hilfe sein, dass KI irgendwie etwas, ja, fremder ist oder, sagen wir, vorsichtiger, etwas vielleicht auch weniger empathisch und dadurch die Chance hat, eine neue Perspektive einzubringen, die Situation so ein bisschen zu verfremden vermag und dadurch, dass da so ein Riss entsteht, sage ich mal, dass da wirklich etwas Heilsames einströmen kann. Also das fand ich jetzt geradezu eine Sternstunde oder eine Sternminute in diesem Film.
Peter, hast du selbst in deiner eigenen Praxis als Seelsorgender und als Seelsorgelehrer auch schon Berührungen erlebt mit dem Medium künstlicher Intelligenz?
Also ich muss zugeben, dass das zunächst mal eine theoretische Beschäftigung ist, also anhand von Radiosendungen, Filmen, Artikeln und so weiter. Also ich selber habe KI jetzt noch nicht in der Seelsorge eingesetzt, nein. Aber ich finde, das ist ja legitim, dass man, bevor man sowas tut, sich einmal theoretisch darüber informiert, was für Möglichkeiten KI besitzt für die Seelsorge und natürlich auch, welche Grenzen da sich erkennen lassen. Also ich bin offen dafür.
Ja. Du hast aber Feedback erlebt, auch auf deine Vorträge zu dem Bereich.
Ja, und das Interessante war, dass also jetzt im, ich sag mal so etwas pauschal, im kirchlichen Raum war die Skepsis sehr groß. Also ich war da jemand, der ziemlich offen war, erstaunlicherweise. Ich habe mich über mich selber gewundert, aufgrund der vorhin genannten Dinge.
Dass du Seelsorge als immer schon mit medialer Unterfütterung erlebt hast.
Genau, und vom Schöpfungsauftrag her, das zum Menschsein eben einfach grundsätzlich das Entdecken neuer Möglichkeiten und Räume gehört. Und das ist sozusagen im Herrschaftsauftrag mitgesetzt. Und dass ich mich deswegen viel mehr interessiere dafür, Menschen nicht in ihrem Forschungsdrang zu beschränken, sondern bestimmte Kriterien zu geben, wie dieser Schöpfungsauftrag ja humanisiert werden kann. Das ist eigentlich für mich das Wichtige. Und von daher gesehen, ja, habe ich dann schon auch versucht, da etwas Überzeugungsarbeit zu leisten und die Sache nicht von vornherein zu verdammen. Jetzt kam vor allem immer der als Einwand, dass eben die entsprechenden Großrechner nicht in der EU, nicht auf dem Gebiet der EU stehen und von daher gesehen, sage ich jetzt mal, die Datenschutzbestimmungen nicht erfüllt sind und von daher gesehen wir das Ganze zunächst einmal irgendwie unterbrechen müssen. Aber wir sehen ja im Moment, wie die politischen Entwicklungen sich da überschlagen geradezu und dass wir so wahrscheinlich doch nicht weiterkommen.
Ja, also Datenschutz ist sicher ein heikler Bereich, aber auch kein unlösbarer. Und es gibt eben auch Server,
eben,
die auf sicherem Boden stehen. Eben. Wir haben jetzt viel gesprochen über Beispiele, wo Menschen das ausprobiert haben und über Vorbehalte, die man überwinden muss, um sich überhaupt dieser Entwicklung gegenüber zu öffnen. Hast du dann auch, weil du ja an einigen Stellen den Vortrag auch gehalten hast, Erfahrung gehabt, wo jemand gesagt hat, das hätte ihm jetzt Mut gemacht, weiter zu experimentieren?
Ja, das habe ich auch erlebt. Allerdings durchaus in ein bisschen ambivalenter Weise. Ja, ich hatte den Vortrag, nein, das war gar nicht der Vortrag, sondern ich hatte eine Predigt, eine Pfingstpredigt an einen guten Schulfreund geschickt. Und er war gar nicht einverstanden mit dem, was ich da über das Wirken des Geistes Gottes durch Charismen und so weiter gesagt hatte. Und es verging vielleicht eine Stunde oder zwei und ich kriegte eine zweite Mail von ihm und da schrieb er, er hätte gerade die künstliche Intelligenz, KI, befragt, was die Wirkung des Geistes Gottes sei. Und da war ungefähr das herausgekommen, was ich in meiner Predigt gesagt habe. Ich habe die Predigt übrigens nicht mit Hilfe von KI geschrieben, sondern ich hatte sie wirklich also von mir selber aus gemacht. Und jetzt war seine Konklusion, seine Schlussfolgerung, ja, da KI das ja alles bestätigt hat, was ich da gesagt habe, ist das richtig, was ich sage. Und er würde sein Urteil in der ersten Mail revidieren.
Man kann das natürlich auch umdrehen, indem man sagt, Peter Zimmerling hat das studiert, viele Jahre lang, und weil er das Gleiche gesagt hat wie die KI, deswegen glaube ich.
Ja, das könnte man. Aber mich hat es ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Weil das ist natürlich jetzt nicht, was ich KI zubilligen würde. Also ich würde nicht KI, wie soll ich sagen, Maßstäblichkeit für geistliches Sachverhalt zubilligen. Das, so begannen wir ja unser Gespräch, dass KI uns doch nicht dispensiert davon, dass wir alles prüfen müssen, um ja eine eigene, vor Gott verantwortete Position zu finden. Also da, was ich oft beobachte, ist, dass es eine übertriebene Skepsis gegenüber der KI gibt. Die finde ich auch nicht in Ordnung. Aber hier war es mal genau umgekehrt, dass jemand also in seiner theologischen Urteilskraft sich ganz und gar von den Ergebnissen von KI beeinflussen ließ. Also beides, würde ich sagen, ist falsch. Und wir sollten als Christen da einen Weg dazwischen finden, mitten zwischen diesen beiden Extremen hindurch. Deswegen sagte ich am Anfang auch, KI kann höchstens eine Ergänzung sein zur Seelsorge zwischen Menschen.
Vielleicht kannst du das nochmal an einem Beispiel deutlich machen oder irgendwie zusammenfassen. Kann KI auch Seelsorge? Das ist ja unser Thema, unsere Überschrift.
Also,
wenn du jetzt also jemand erklärst, der das noch nie ausprobiert hat.
Dann würde ich beginnen damit, dass ich verschiedene Felder benenne der Seelsorge, wo ich mir vorstellen kann, dass KI eine Hilfe ist. Und da ist für mich zuerst das Feld der Ausbildung in Seelsorge. Dass beispielsweise man mit Hilfe von KI als Seelsorger, als Seelsorgerin sich mit unterschiedlichsten Interventionen vertraut machen kann.
Seelsorgemethoden jetzt.
Ja, oder auch Antworten durchaus. Also bei suizidgefährdeten Menschen, dass man das einfach mal eingibt und dann mal hört, was sagt die KI oder was würde die KI einem suizidgefährdeten Menschen antworten. Das ist ja doch eine Hilfe, weil KI verarbeitet ja, wenn es gut geht, in sich die unterschiedlichsten Erfahrungen auch, Seelsorgeerfahrungen, auch unterschiedlichsten Informationen im Hinblick auf Entstehung von Suizidgedanken und so weiter. Also das ist doch einfach, dass man mal das ganze Panorama der möglichen Antworten darauf, dass man das einfach mal kennenlernt. Es ist im Grunde genommen nicht sehr viel anders, als wie man es früher gelernt hat, dass man da ein Buch gelesen hat, wo man das aufgeblättert bekam, ja, was für Möglichkeiten es gibt.
Oder dass man auf einer Bibliothek zum Zettelkasten gegangen ist und geschaut hat, wie viele verschiedene Bücher und Artikel gibt es dazu.
Das spart man sich jetzt, das geht viel schneller. Aber es kann auch anders sein, dass ich als Seelsorgesuchender zum Beispiel, der ich in irgendeiner schweren Krise stecke, ich bin zum Beispiel, habe meinen Beruf verloren, meine Arbeitsstelle verloren, da finde ich, ist es doch möglich, zumal jetzt gerade säkulare Menschen oft wochenlang warten müssen, bevor sie einen Termin bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin bekommen, dass sie mal vorläufig sich anhören, was für Möglichkeiten gibt denn die KI mir da zu bedenken.
Wobei man dann auch bedenken muss, an welche Art von KI man sich wendet. Wir haben es schon gesagt, aber das möchte ich an der Stelle auch nochmal.
Ja, das ist immer eine gewisse, ja, es ist immer ein Problem, mit was ist sozusagen die KI gefüttert worden. Aber da muss ich sagen, habe ich doch irgendwie die Hoffnung, also ich denke, dass man mit Seelsorge und überhaupt mit so geistlichen Vollzügen, auch Gottesdienst oder Predigt, da kann man ja nicht so sehr viel verdienen. Und da denke ich immer, dann gibt es auch nicht so viele, die das missbrauchen, die daran Interesse haben, jetzt da die KI mit entsprechenden Interventionen und Informationen zu füttern. Also ich hoffe da immer, dass wir ein bisschen unter dem Radar, wo es wirklich, also wo man Geld machen kann, hindurchkommen. Das mag vielleicht eine bisschen naive Hoffnung sein, aber dass da doch irgendwie ethisch, irgendwie gebundene Menschen sich darum kümmern, dass die KI da entsprechend gefüttert wird mit diesen Informationen.
Und wie du auch schon gesagt hast, am Ende kommt keiner darum rum, das auch zu prüfen, was da an Informationen an ihn herangetragen wird.
Übrigens, der Deutsche Ethikrat hat sich ja auch mit dieser Frage schon beschäftigt. Und das fand ich auch wirklich eindrucksvoll und auch mutig vom Ethikrat, eben zu sagen oder festzustellen, es geht hier nicht darum, die KI entweder zu verurteilen insgesamt oder alles toll zu finden, sondern sie in ihren begrenzten Möglichkeiten als Ergänzung etwa in Therapie und Seelsorge zu sehen. Und ich bin ja auch der Meinung, wenn KI einem Menschen hilft, wie dieser einsamen Frau in dieser Dokumentation, Fernsehdokumentation, ein bisschen besser mit ihrer Einsamkeit umzugehen, dann ist doch das etwas Positives. Dass ich mir sicher wünschen würde, wie die Frau selber auch, dass diese, Beziehung zur KI ausgeweitet wird auf Beziehungen zu Menschen, in menschlichen Beziehungen dann wieder leben zu können. Das würde ich sagen, ist ja vorausgesetzt.
Ja, vielen Dank, Peter Zimmerling. Wir haben gesprochen über künstliche Intelligenz als Werkzeug für praktische Theologie und seelsorglichen Alltag. Ich hoffe, wir haben Sie jetzt nicht zu sehr verwirrt. Ich möchte noch mal sagen, wenn Sie es ausprobieren wollen, empfehle ich ganz stark Nicodemus AI auf bibleserver.com. Dieser kleine Chatbot, der vom ERF programmiert ist und wo es keine Datenschutzbedenken gibt und wo man auch persönliche Fragen stellen kann und ja bibelbezogene Antworten bekommt, weil das eben die Quellen sind, die da hineingeflossen sind. Für die Technik bedanke ich mich bei Thiel Heimer. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf ein Wiederhören bei ERF Plus und sagen ganz herzlich Gott befohlen.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.